Die Übersetzung des Universitätsdiploms meines Vaters war nicht von Görkem, vermute ich, da sie von 1966 stammt. Damals wohnte mein Vater noch nicht in Hannover. Die Übersetzung ist vom Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Istanbul beglaubigt. Am 13. Oktober 1966 für eine Gebühr in Höhe von 5 D-Mark bzw. 11 Tele. Republik Türkei, Dekanat der Wissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Istanbul, Nummer 1525, den 11.03.1966 an die zuständige Behörde. Die besagte Person, die am 2.11.1957 unter Schulnummer 6963 in der Abteilung für Geologie unserer Fakultät eingeschrieben wurde, hat die erforderlichen Prüfungen für die vorgeschriebenen Unterrichtsfächer mit Erfolg bestanden und in der Juni-Periode für das Unterrichtsjahr 1963 sein Studium abgeschlossen. Die Noten für die entsprechenden Unterrichte wurden unten bekannt gegeben. Dekan, gezeichnet, Professor Dr. Ali Rıza. Allgemeine Geologie, gut. Stratigraphie, gut. Paläontologie, gut. Mineralogie, sehr gut. Innere Dynamik, sehr gut. Petrographie, sehr gut. Tektonik, gut. Erzgruben, befriedigend. Geologische Darstellung, sehr gut. Allgemeine Chemie, befriedigend. Physik, gut. Allgemeine Geophysik, gut. Höhere Mathematik 1, sehr gut. Topographie, sehr gut. Geodäsie, sehr gut. Innenstruktur der Erdoberfläche, sehr gut. Allgemeine Botanik, Zoologie, sehr gut. Geschichte der Reformen Atatürks, sehr gut. Englisch, ausreichend. Vater liebte Steine, und ich meine, dass Mineralogie sein Lieblingsfach war. Jedenfalls kaufte er mir ein blaues, durchsichtiges, kristallisierendes Mineral, das heute noch in der schwarzen Vitrine, die ich in meinem Jugendzimmer als Bücherregal nutzte, steht. Gleich neben der roten Uhrenschachtel, der Bernsteingebetskette von Großvater Sheikh Mus und einer bemalten Scherbe aus einem, wie ich glaube, antiken Krug, die ich bei jenem Ausflug mit der Frau vom Strandhotel zur Festung Korikos in Kriskalisse gefunden hatte. Ein Cölestin, benannt nach dem lateinischen Wort für Himmelsblau. Eines der wenigen Bücher, die mir mein Vater jemals geschenkt hatte, war ein Sachbuch über Minerale, ebenfalls auf dem Flohmarkt erstanden. Später kam »Der letzte Tag im Leben von Elvis Presley«, »Tausend und eine Nacht« und »Karl Mays von Bagdad nach Stambul« hinzu. Ernst war es Vater allerdings nur mit »Der kleine Prinz«. »Ich solle versprechen«, sagte Vater, »dass ich eines Tages dieses Buch lesen werde.« Er lag mit Schnurrbart, den er nur deshalb trug, weil ich ihn gefragt hatte, ob er sich einen wachsen lassen könnte, und dicken Bauch in seinem Bett, und auf seiner Brust saß der kleine Prinz und stieg mit seinem Atem auf und ab. Ich sagte, ich mag keine Kinderbücher. Ich war 9 oder 10 Jahre alt. Nachdem ich es mit 19 im Kassettenrekorder des VWs von Lins Eltern in Frankreich gehört hatte, kramte ich Vaters Ausgabe hervor. Später habe ich es auf Französisch gelesen, mit einem brüchigen Verständnis der Sprache. Dann noch einmal mit besserem. Vater hatte gesagt, er habe keine Kindheit gehabt und ich solle meine genießen, denn das sei die schönste Zeit im Leben eines Menschen. Ich habe nie verstanden, was er damit meinte, denn er war in seiner Kindheit durch das Meer von Mardin geritten. Die Kartografie meiner Kindheit besteht aus einer Dreizimmerwohnung im 3. Stockwerk eines 50er-Jahre-Nachkriegsbaus. Der kleine Prinz verließ seinen Planeten, weil er auf der Suche nach einem Freund war. Die Liebe zu seiner Blume kränkte ihn und er brach womöglich mit einem Zug wilder Vögel auf, ohne zu wissen, ob er jemals zurückkehren würde. Ich wusste nicht, ob mein Vater seinen Planeten verlassen hatte auf der Suche nach einem Freund, ob er enttäuscht war von dem, was er hinter sich ließ, oder euphorisch dem entgegensah, was ihm bevorstand. Er wollte studieren, Geld verdienen und als ältester Bruder Verantwortung übernehmen, seine Mutter ökonomisch unterstützen, das Studium seiner Geschwister finanzieren. Das waren die äußeren, erzählbaren Gründe, vielleicht die später zurechtgelegte Erzählung um den tieferen Schmerz zu lindern, der mit jener unumkehrbaren Entscheidung zusammenhing. Hätte es mich gegeben ohne diese Entscheidung?
Ich wäre jedenfalls ein anderer gewesen. Seid wäre ohne meinen Vater nicht nach Deutschland gekommen, wenigstens nicht nach Minden, hätte dort seine Frau nicht kennengelernt, es hätte seine beiden Töchter nicht gegeben. Auch wenn mein Vater meiner Mutter in Ankara begegnet ist, wäre es ohne Deutschland vermutlich nie zu jener Reise gekommen. Oder doch? Auch ohne die Entscheidung meiner Mutter, trotz der Tränen ihrer Mutter nach Deutschland zu gehen, wo sie doch vorher ihr Stipendium nach Yale nicht angetreten hatte, weil die USA zu weit weg schienen und weil sie es nicht habe ertragen können, ihre Mutter zurückzulassen. Ihre Mutter, deren Lieblingskind sie vielleicht zu sein glaubte. Was geschah im Herzen meines Vaters an jenen Tagen seines Aufbruchs? Er hatte mir einmal erzählt, dass er mit 16 Jahren ausgezogen war, aber gemäß der beglaubigten Übersetzung der Bestätigung seines Abiturzeugnisses war er 18 Jahre alt, als er das Gymnasium in Mardin abschloss. Seine Stadt aus gelbem Stein hatte er vorher selten verlassen. Er, der Archäologe werden wollte, war sicher einmal nach Midyat gefahren und war mit den damals noch vollständigen Fingern über die Gemäuer des Klosters Mor Gabriel gefahren, hatte einen Blick in die Kirche erhascht und den Metropoliten predigen gesehen. Aber Istanbul? Istanbul muss für einen 17-, 18-jährigen Jungen aus Mardin so weit weg und fremd gewesen sein wie Toronto oder Moskau. In jener Zeit ohne Fernsehen, Internet und mit nur wenigen Radios. Allerdings hatte Vater schon einiges von der Welt im Kino gesehen. Die großen Filme mit Ingrid Bergman und Humphrey Bogart kannte er. Auch wurde die türkische Produktionsfirma Yeşilçam 1950 gegründet. Und wenn Vater erst 1957 aufgebrochen war, musste er den einen oder anderen Yeşilçam-Film allesamt in Istanbul gedreht gesehen haben. Vielleicht hatte er in den 40er Jahren im Freiluftkino Mardins den Film Istanbul'un Sokaklarında geschaut. Den ersten türkischen Spielfilm mit Ton aus dem Jahr 1931, in dem sich zwei Brüder in dieselbe Frau verliebten. Vater hatte also Bilder aus Paris, Casablanca und Istanbul im Kopf. »Du sollst dich um den Laden kümmern«, sagte Şehmus zu ihm. »Was willst du in Istanbul? Hier ist unser Geschäft. Es ernährt uns, wir müssen es aufrechterhalten. Den Leuten geht wieder das Geld aus.« »Dieser Menderes hat uns gar nichts gebracht, außer dass die Muezzins auf Arabisch zum Gebet aufrufen. Auf unserer Festung können wir nicht mehr picknicken, weil die Amerikaner dort ihre Satelliten installieren. Und unser Fleisch kauft niemand mehr, weil das Geld gerade einmal für Innereien reicht. Und du willst jetzt in die Fremde, um im heiratsfähigen Alter weiter zur Schule zu gehen? Was ist los mit der Welt?« »Ich werde studieren, Geld verdienen und es euch schicken«, sagte Sekje. Er lehnte gegen die Steinwand im Halbdunkel des Ladens. Sein Vater stand an der Theke und trennte mit dem Beil die Glieder eines Lamms von dessen Körper. »Ich brauche dein Geld nicht«, sagte er, mehr zu den Knochen und dem Fleisch vor ihm. Mamacı sagte, »Was du auch machst, mein Junge, du hast meinen Segen. Nur vergiss uns nicht, du hast nur eine Familie.« »Niemals«, sagte Siki, der sich zu ihr auf den Boden vor den beiden großen Fenstern gesetzt hatte. Mamacı hatte sich das weiße Kopftuch aus dünnem Stoff stramm um die Stirn gebunden und strich ihrem Sohn durchs volle schwarze Haar. »Der Mensch vergisst«, sagte sie und schaute zwischen den dunklen Metallstäben vor dem Fenster hindurch auf die Tiefebene Mesopotamiens, die sich bis zum Horizont erstreckte. »Ich nicht«, sagte Siki. Pedi kam dazu. »Worüber redet ihr?«, fragte sie und hockte sich neben Mamacı auf den Boden. Ihre Haut war weiß wie Mehl. Ihr Gesicht rund, leicht asymmetrisch, das rechte Auge größer als das linke. Diese fast schwarzen Augen im hellen Gesicht hatten etwas Einschüchterndes. Die Asymmetrie verstärkte das. Siki dachte, sie hatte etwas von Jean Tierney in dem Film Laura. Er hatte ihn vor ein paar Jahren im Freiluftkino gesehen und sich etwas verliebt und sich daher den Namen der Hauptdarstellerin gemerkt. Peri lächelte ihrem Bruder jetzt zu. »Warum schaust du mich so an?« »Schreib mir, ja«, sagte Siki. »Kommst du uns oft besuchen?« fragte Peri, jetzt mit einer Traurigkeit in ihrem Samtgesicht. »Wer soll das hier ohne dich aushalten?« sagte sie auf Türkisch nuschelnd
damit Mama Hajar es nicht verstand. Aber sie begriff ja immer. Dafür musste sie nicht einmal die Sprache kennen. Seki wollte sich gegen Morgen aus dem Haus schleichen, den ersten Wagen nach Diyarbakir nehmen, da schon am Mittag der Zug nach Istanbul abfuhr. An der Tür berührte eine Hand vorsichtig seine Schulter. Seki drehte sich um. Er hatte die Tür bereits geöffnet. Im Mondlicht schimmerte ihr Gesicht. Die Wangen waren nass. »Schwester«, flüsterte Seki, »weine nicht. Ich komme wieder.« »Was soll ich hier ohne dich?«, fragte Pede. »Lernen«, sagte Seki. »Pass auf in der Schule. Das ist wichtig.« Dann zog er die Tasche wieder auf die Schulter und verließ das Haus. Er stieg die Stufen der schmalen Gasse hoch, vorbei an der Ulu Jami, lief durch den Markt, auf dem die Händler bereits geschäftig waren, obwohl es fast noch Nacht war. Auch sein Vater würde gleich im Laden stehen. Ohne Seki. Er setzte sich mit anderen Reisenden auf die Holzbank auf der Ladefläche der kleinen Lastwagen, die als Minibusse eingesetzt wurden. Er fror. In Diyarbakir war es schon hell, als sie ankamen. Sein Onkel begrüßte ihn am Busbahnhof. Sie liefen durch die schattigen Gassen mit den schwarzen Steinhäusern in Saraykapı. Die Hammerschläge eines Schmieds waren zu hören. Sie setzten sich auf die Hocker vor einem Steinofen und aßen gewürzte, gegrillte Leber. Im Innenhof des Hauses seines Onkels sprangen ihm seine Cousins, die viel jünger waren als er, in die Arme. Sie riefen: »Onkel Seki fährt nach Istanbul. Was bringt er uns mit?« »Bleib doch die Nacht noch«, sagte sein Onkel zu Seki. »Wir haben uns so lange nicht gesehen.« Seki setzte sich gegen Mittag in den schwarzen Zug. In den Abteilen saßen Soldaten und Familien. Einige Dörfler hatten ihr in Tücher gebundenes Gepäck auf dem Schoß. Junge Soldaten dösten, ältere Herren in Anzügen grüßten sie, sagten: »Ihr seid unsere Hoffnung.« Seki hatte nur eine kleine Tasche dabei, die er günstig in der Filiale mit Shop für Textilerzeugnisse der staatlichen Bank der Sumera auf der großen Straße gekauft hatte. Darin Wechselwäsche und Peximet, Hartbrot, das ihm seine Mutter mitgegeben hatte, außerdem Yaşar Kemal's Roman İnce Mehmet. Hier, in diesem überfüllten Abteil voller rauchender Männer, würde er also die Nacht verbringen. Am frühen Nachmittag des nächsten Tages würde er in Istanbul sein und hätte noch genug Zeit, um eine Unterkunft zu organisieren. Dass der Zug regelmäßig bis zu 20 Stunden Verspätung hatte, wusste Seki. Er dachte nur: Hauptsache nicht in der Nacht ankommen. Doch genau das geschah. Irgendwo zwischen Sivas und Ankara hielten sie, bis zum Morgengrauen. Der Zug fuhr im Bahnhof Haydarpaşa in Istanbul ein. Da war es schon wieder dunkel. Die hohen bemalten Gewölbedecken des Bahnhofs imponierten Seki. Er folgte den anderen Reisenden aus dem Bahnhof hinaus, stieg dort die Stufen hinunter an die Kaimauer, stand zum ersten Mal in seinem Leben vor einem Meer. Einem Meer aus Wasser und nicht aus Steppe wie in Mardin. Aber es sah genau gleich aus. Das Meer in der Nacht, die Tiefebene Mesopotamiens in der Nacht, je ein Zipfel der Unendlichkeit. Und dann bewegte sich ein Schatten von immenser Größe. Eine Verdunkelung im Dunkel, ein Scherenschnitt, schwärzeres Schwarz auf dem Meer schwarz. Seki rieb sich die Augen. Es war da. Er bildete sich das nicht ein. Das war ein Schiff. Es trieb still und lichtlos durch die Nacht. Ein Frachtschiff. Seki riss sich los, lief zur Fähre, bevor sie abfuhr. Er musste auf die europäische Seite, wo er bald studieren würde. Die Motoren dröhnten. Zum ersten Mal bewegte er sich auf Wasser. Der Wind schmeckte nass und salzig. Das Mondlicht zeichnete eine Silberstraße auf die Wasseroberfläche, auf der schattige Wesen mit glatten Armen sich permanent umarmten. Bald glühten kleine orange Lichter wie irdische Sterne im Gesicht der Nacht. Das war Europa. Seki stieg in Karaköy von der Fähre und lief, ohne so recht zu wissen, wohin, in die Gassen Beyoğlu's. Die Häuser hier waren 4, manchmal 5 oder 6 Stockwerke hoch. Durch die Straßen trieben betrunkene Männer mit Hüten und jaulten Lieder über unglückliche Liebe. Siki beachteten sie nicht. Es war kalt an jenem Abend, ohne Adresse für die erste Nacht. Hier, in dieser Stadt, ewig weit von zu Hause, gab es wirklich niemanden, den er kannte. Er lief und lief, bis er sich schließlich ermüdet an den Rand eines Brunnens setzte und die Tasche auf dem Boden ablegte. Was sollte er tun? In ein Hotel gehen und gleich das Geld für 2 Wochen Essen verprassen? An einer Tür klopfen und sagen, ich bin ein Sohn des Weges, nehmt mich auf. Vater erzählte mir, wie er eines Nachts in Istanbul ankam, ohne Geld, ohne Hoffnung auf eine Bleibe, die Tasche abstellte und sich damit abfand, diese Nacht auf der Straße zu verbringen. Da kam ein Mann aus einem Restaurant hinter dem Brunnen, vor dem sich Siki gehockt hatte. Der Mann zündete sich eine Zigarette an, sah Siki, rief, »Hey Junge, was machst du da?« Er trug eine blaue Schürze, darunter ein weißes Hemd, das er aufgeknöpft hatte. »Ich bin eben angekommen«, sagte Siki. »Kenne niemanden in Istanbul. Kann mir kein Hotel leisten.« »Nimm deine Tasche«, antwortete der Mann. »Ich brauche noch jemanden, der beim Geschirr hilft. Schlafen kannst du mit den anderen Arbeitern in der Wohnung über dem Restaurant.« So wurde mein Vater zum Tellerwäscher. Später las ich in einem Roman, dessen Geschichte allerdings 1,5 Dekaden nach der Ankunft meines Vaters in jener Stadt ansetzt, dass sämtliche Tellerwäscher in Istanbul aus Mardin kamen. Ich weiß nicht, wie lange Vater in jenem Restaurant Geschirr spülte und ob er auch kellnerte, davon hat er nie erzählt. Er kam in Istanbul an, als die Stimmung im Land gerade kippte, in der 2. Hälfte der 50er Jahre. Im Radio wurden die Gefechte des Präsidenten Adnan Menderes mit dem Oppositionsführer und Mitstreiter Atatürks İsmet İnönü ausgestrahlt. Je stärker die Angriffe von Menderes wurden, desto mehr redeten die Menschen hinter vorgehaltener Hand und bald auch offen von der Möglichkeit eines Putsches. Ende des Jahres 1957, etwa einen Monat nachdem mein Vater in Istanbul aus dem Zug gestiegen war, flog eine Verschwörung der türkischen Streitkräfte auf und 9 Generäle wurden verurteilt, was in die Geschichte als der 9-Generäle-Fall einging. Menderes holte die religiösen Gruppen auf seine Seite, indem er über die Kemalisten allen voran ihren wichtigsten lebenden Mann İnönü herzog und Schulen für Imame einrichtete und Moscheen baute. Ökonomisch orientierte er sich am US-Marktliberalismus. Das Wirtschaftswachstum Anfang der 50er Jahre blieb in der 2. Hälfte aus. Die Geschäfte liefen schlechter und Siki arbeitete mehr, um genug Geld nach Hause schicken zu können. Er sei sehr dünn gewesen, erzählte er, hätte sich jahrelang nur von einer Suppe am Tag ernährt. Deshalb esse er jetzt so viel, wie er wolle. Und deshalb werde, solange er die Gesundheit und das Geld dafür habe, jeden Sonntag ein Huhn aufgespießt in seinem Küchengrill, den es nur für das sonntägliche Huhn gab, wo es sich vor den rotglühenden Hitzestäben drehen sollte, bis es ganz braun geworden war. Ich habe in Istanbul einen von Vaters Kommilitonen kennengelernt, der erzählt, dass sie in der Kantine 1 Lira mehr bezahlten für ihr Essen, da sie in keiner der oft rechtsgerichteten Verbindungen waren. Ich will mich nur an das erinnern, was mir mein Vater mitgegeben hat, wenn ich über ihn nachdenke. Mein Vater, als der Erzähler, der er war, beschrieb die Dinge, wie sie sich angefühlt hatten und nicht zwingend, wie sie geschehen waren. Gerade darin fühle ich mich ihm nah, im Erzählen und im Erinnern. Einmal sagte Vater, er könne nicht verstehen, dass Menschen vergessen. Mein Cousin Munir hätte ihm auf seine Frage hin einmal gesagt, dass er sich an seine Grundschulzeit nicht erinnere. Vater behauptete, er erinnere sich an alles. Ich war damals in der 1. Klasse und fragte ihn, ob er sich auch an sein 1. Schuljahr erinnere. Natürlich, sagte er, er wisse alles. Er verstehe das Vergessen nicht. Wer sich nicht erinnere, den gäbe es nur unvollständig. Das heißt, dass er wenig über seine Studienzeit erzählte, lag nicht daran, dass er sie vergessen hatte, wohl auch nicht daran, dass sie eine schlechte Erfahrung für ihn gewesen war. Denn auf meine Frage, was neben der Kindheit die beste Zeit des Lebens sei, antwortete er, das Studium. Und doch kenne ich wenig Geschichten aus jener Zeit. Ich weiß, er arbeitete viel, natürlich, das musste er immer. Aber was machte er, nachdem der letzte Teller gespült war? Jemand sagte mir mal, dass er unter anderem die Glühbirnen der Straßenlaternen prüfte. Über seine Auftraggeberin soll er später auch seine erste Frau kennengelernt haben, die Mutter seiner Tochter. Ich hörte, dass er während des Studiums eine Zeit lang mit einer Schauspielerin zusammen war. Auf einem Foto des Kommilitonen meines Vaters sah ich ihn lachend bei einer Schneeballschlacht mit den anderen Männern aus seinem Studium. Ein kleiner Studiengang, in dem kaum Frauen eingeschrieben waren. Aber ganz sicher bin ich mir bis heute nicht, ob das mein Vater ist auf jenem Foto. Jener junge Mann, der so überdreht lacht, während er in seinen Händen einen Schneeball formt. Vater zeigte mir einmal eine Narbe. Er hätte sie von einer Massenschlägerei davongetragen. Sie war kaum zu erkennen im Gesicht. 2 Zentimeter vor dem linken Ohr und verschwand leicht unter Barthaaren, wenn er es vernachlässigte, sich zu rasieren. In seinem Studentenwohnheim soll es passiert sein, kann also in die Zeit des Geologiestudiums in Istanbul fallen oder die des Ingenieurwesens 10 Jahre später in Minden. Jedenfalls habe das obere Stockwerk sich mit dem unteren angelegt. Einige hätten Messer gehabt, aber Vater hätten sie mit den Scherben einer aufgeschlagenen Bierflasche im Gesicht erwischt. Vater sagte, in so einer Schlägerei weißt du nicht, was dir geschieht. Du weißt nicht mehr, wen du schlägst und wer dich schlägt. Es ist ein Getümmel, währenddessen alle Folgen gleichgültig sind. Vater hatte mir das erzählt, als ich mit ihm auf dem bordeauxroten Ledersofa im Wohnzimmer saß, an einem Sonntag, denn wir schauten tagsüber gemeinsam Fernsehen. In einem Film hat es eine Schlägerei von Jugendlichen gegeben, die für mich damals wie Erwachsene aussahen. Und dann hatte mir Vater seine Narbe gezeigt. Ich frage mich heute, ob es nicht doch einen politischen Hintergrund jener Schlägerei gab, in diesen Zeiten, in denen sich linke und rechte Gruppen studierender Gefechte lieferten, manchmal tödliche. Mein Vater sei im Dietzschler-Wohnheim untergekommen, erzählt sein Kommilitone, der dort auch für kurze Zeit gewohnt habe, aber aus Gründen, über die er nicht weiter reden wolle, schnell wieder ausgezogen sei. Ich finde heraus, dass jenes Wohnheim, Ende der 30er Jahre gegründet, ein Hort des kurdischen intellektuellen Widerstandes in jenen ersten Dekaden der Republik wurde, dass einer der Studenten, der dort gewohnt hatte, der Mardiner Schriftsteller Musa Antar war, der sich später auch im Präsidium des Wohnheims engagierte. In jener Unterkunft sollten junge Menschen aus armen Verhältnissen des Südostens und Ostens der Türkei, kaum jemand hätte damals gewagt, von Kurdistan zu sprechen, Zuflucht finden und auf diese Weise ihre Chancen, ein Studium abzuschließen, erhöhen. Ökonomisch traf das auf meinen Vater zu. Politisch war die Lage etwas anders, denn mein Vater kam aus Mardins Stadt. Es war aber vor allem die Provinz, die kurdisch war. Aufgrund seines dunkleren Teints, vor allem aber einer leichten Einfärbung des Zungenschlags, die verriet, woher er kam, dürfte auch er in Istanbul schikaniert worden sein. Auch weiß ich selbst aus unserer gemeinsamen Zeit in Kırklareli, dass er meistens Menschen aus jener Region um sich versammelte. Ob das Kurden oder Araber, Muslime oder Christen waren, wusste ich damals nicht. Ich verstand nicht einmal, was diese Unterschiede bedeuteten. Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass mein Vater aus ökonomischen Gründen in jenes Studentenwohnheim einzog und sich durchaus unter Menschen aus seiner Region wohlfühlte, für sie vielleicht seinen Bulgur zubereitete, womöglich hier erst seine Kochkunst entwickelte. An den politischen Diskussionen, stelle ich mir vor, nahm er wenig teil, weil er mit Lernen oder Geld verdienen oder seiner Schauspielerin beschäftigt gewesen war. Das Wohnheim befand sich in Sultan Ahmed, gleich hinter dem Museum für muslimische Geschichte und Kunst, in der Nähe der Hagia Sophia und der Blauen Moschee, fußläufig zur Istanbul-Universität. Das ergab alles Sinn. Allerdings finde ich auch heraus, dass jenes legendäre Wohnheim im Jahr 1955 aus politischen Gründen geschlossen wurde, 2 Jahre vor der Ankunft meines Vaters in Istanbul. Ich bleibe bei dem, was ich weiß, vertraue den Bildern, die mir mein Vater geschenkt hat, von denen ich dachte, es seien wenige, aber dann war da ein Meer der Bilder und Momente. Geschenke meines Vaters an mich, der Ursprung.